spricht Christian aus Düsseldorf. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, trotz der großen Freude über Fortunas tolle Siegesserie mussten wir am Freitag auch Trauerarbeit leisten. Leider ist viel zu früh unsere Vereinslegende Gerd Zimbo Zimmermann verstorben. Ich hatte noch das Vergnügen, viele Spiele von Gerd Zimbo im Rheinstadion zu verfolgen. Fortuna hatte damals eine der wohl besten Mannschaften, die sie je hatte. Und Zimbo ragte da noch hinaus. Bekannt und berühmt wurde er durch seine unglaubliche Schussgewalt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass die Gegner auch bei Freistößen aus 40 Metern eine Mauer aufbauten, weil sie Angst hatten, dass Zimbo aus dieser Entfernung ungeschützt aufs Tor schießen konnte. Gut in Erinnerung sind mir auch die Foulelfmeter, die Zimbo auch schoss. Dabei schoss er immer mit voller Wucht in die Mitte und die Torhüter, die hatten sich schon vorher in die eine oder die andere Ecke gelegt, weil sie Angst hatten, von dem Schuss getroffen zu werden und mit in den Maschen versenkt wurde. Ja, Zimbo, wir denken an dich und wir werden dich nicht vergessen. Schöne Grüße, Christian.
Ja, ihr habt gehört, wir haben uns hier für den Anfang der Folge ein bisschen auswärtige Hilfe und Expertise dazu geholt. Unter der Woche ist mit Gerd Zimmermann einer der ganz Großen der Fortuna gestorben und ja, wir haben ihn eben nicht mehr live spielen sehen und da haben wir uns jetzt ein bisschen besser damit gefühlt, dass dann nochmal jemand ein paar Sätze zu sagt, der ihn auch live hat spielen sehen. Ruhe in Frieden, Gerd Zimmermann. Und damit, ja, trotzdem herzlich willkommen zur 96. Ausgabe aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Schön, dass wir mal wieder alle vier hier beisammen sind in der ganz gewohnten Runde. Ja, mit Tim, mit Moritz, mit Jan und mit mir, dem Lukas. Das hatten wir auf jeden Fall lange nicht mehr. Umso schöner, dass es jetzt mal wieder geklappt hat. Und ja, es ist ja dann auch, wenn wir jetzt mal speziell auf das Spiel der Fortuna am Wochenende schauen, ein extrem schöner Anlass, dass wir mal wieder über einen Sieg hier sprechen können. Hallo nach Berlin. Ja.
Also, sorry, aber der Moritz war doch in der letzten Folge sehr präsent aus dem Zug.
Doppelt ja. Vertreten. Also. Namentlich doppelt und ja. Ideell auch aus dem Zug dabei.
Ich weiß, aber ich fühle mich ja auch einfach mal besser, wenn ich jetzt euch in der Aufnahme in euren Zimmern sehen kann und ihr auch alle zu Hause seid, so wie das alles seine Ordnung hat und nicht irgendwie einfach in der Welt rumgegondelt wird. Wir haben ja schon genug Auswärtigkeit hier mit dem Exilantentum bei uns.
Ja, vom heimischen Sofa aus Berlin. Schönen guten Abend von meiner Seite.
Hallo Tim, hallo Jan.
Hallo.
Und hallo Moritz, nach Köln jeweils.
Ja, schönen guten Abend. Also wenn wir 2-3 Stunden früher aufgenommen hätten, dann wäre es genauso gewesen wie letzte Woche. Nur dass dann sowas wie Hannover und Osnabrück die angekündigten Haltestellen gewesen wären. Deswegen sehr schön, dass wir es jetzt machen können, damit ich auch auf meinem Sofa in Jogginghose mit euch aufnehmen kann.
Schön, wie subtil Moritz sein Jet-Set-Leben am Wochenende hier unterbringt.
Na, wie heißt das, wenn es mit dem Zug passiert? Ist das ein Train-Set? Das klingt irgendwie nicht mehr so richtig cool. Außerdem ist das eher bedauernswert. Naja, wir wollten uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bedanken, für die vielen Glückwünsche zur 95. Folge. Da waren ein paar bei, vor allem die uns sehr, sehr berührt haben. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns weiterhin treu bleibt und auf die nächsten 95 mit uns angestoßen habt. Ihr kennt das schon. Ihr könnt uns immer gerne weiterempfehlen, Mund-zu-Mund-Propaganda für uns machen. Ihr könnt uns Mails schreiben. Die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de. Unser Twitter-Handle ist aus Exil, at aus Exil, so ist es. Und bei Insta, ich glaube, das sage ich jedes Mal dazu, da sind wir noch nicht so richtig am Start. Also es funktioniert schon, aber wir geben uns Mühe. Da müssen wir vielleicht in der Sommerpause nochmal richtig angreifen. Bei Insta heißen wir auf jeden Fall aus Exil-F95. Folgt uns, empfehlt uns weiter, schreibt uns freundliche Reviews, wie heißt das, in den verschiedenen Podcatchern und so weiter. Und bleibt uns weiter treu. Wenn ihr Input habt, könnt ihr das natürlich auch immer gerne für die nächsten Folgen kundtun. Wir lassen das alles einfließen. Wir lesen alles, auch wenn wir es manchmal nicht schaffen, auf alles zu antworten. Also vielen Dank und lieben Gruß jetzt von meinem Sofa.
Ja, ganz genau. Damit hoffentlich auch auf die nächsten 95 Folgen, die wir hier aufnehmen werden. Sind wir sehr gespannt, wie viele Ligen uns die Fortuna in dieser Zeit noch anbieten wird. Aber zumindest arbeitet die Fortuna ja gerade mit Kräften daran, dass es in der nächsten Saison zumindest weiterhin die zweite Liga sein wird. Die Fortuna gewinnt nämlich am Wochenende ein extrem wichtiges Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 3:0.
Ich muss ganz kurz noch einwerfen, ich hätte es auch irgendwie ein bisschen geil gefunden, einen Drittliga-Podcast zu haben. Aber
Also ich will auch jetzt nochmal anmerken, ich bin auch relativ optimistisch mittlerweile, aber durch ist es ja auch noch nicht übrigens. Ne?
Naja, gut. Ich wollte es nur ganz kurz einwerfen.
Also ich hoffe, dass nicht dieser Schnipsel nochmal hier irgendwie rausgeschnitten wird am Ende der Saison und uns nochmal ganz fies vor die Füße fällt.
Nee, also ich meine, ich habe die Saison schon vor ein paar Wochen für beendet erklärt. Also der würde mir ganz fies auf die Füße fallen, der Schnipsel. Und der wird auch nicht mehr rausgeschnitten. Also ich glaube, da musst du dich noch ein Jahr gedulden, mindestens, Moritz, mit dem Drittliga-Podcast.
Also wenn es jetzt hier schon darum geht, den Mund voll zu nehmen. Also ich glaube, wenn man noch ein Jahr auf irgendwas warten muss, dann geht es ja wahrscheinlich eher in die andere Richtung. Aber dazu mehr, wenn wir am Ende der Saison nochmal kleine Ausblicke vielleicht auf die nächste Saison ausgeben werden und vielleicht dann doch nochmal nach diesem kleinen Anteaser quasi, der Blick aufs Tagesgeschäft und auf das Spiel am Freitagabend. Ja, es gab ja dann doch einige Wechsel in der Startformation der Fortuna und das fand ich eigentlich extrem spannend. Gleich vier neue Spieler waren dabei mit Gavuri, mit Cello, mit Autanaka und mit Christopher Peterson. Rausrotierten Florian Hartherz, Edgar Pripp und ich glaube bei Adam Bocek und bei Daniel Ginczek waren es dann sogar Verletzungen, die ihnen den Einsatz unmöglich gemacht haben. Und damit gab es dann auch eine Umstellung auf ein 4-2-3-1-System, unter dem die Fortuna ja nicht immer unbedingt die allerinteressantesten und besten Spiele irgendwie diese Saison gemacht hatte. Aber gegen Rostock hat es dann ja dann doch eigentlich ganz gut funktioniert. Aber vor allen Dingen, was mir irgendwie erstmal aufgefallen war, war, dass genau die drei Spieler, die gegen Karlsruhe die ersten 70 Minuten ja eigentlich richtig gut ausgesehen haben. Also vor allen Dingen irgendwie so unter dem Prädikat viel besser als erwartet agiert haben. Bocek, Pripp und Hartherz, dass die nicht mehr dabei waren. War das auch euer erster Gedanke oder habt ihr sofort irgendwie nach vorne geschaut und quasi auf das Spiel geschaut?
Ja, ich fand Pripp überraschend. Da hätte ich jetzt schon gedacht, dass man ihm einfach, weil er so lange hinten anstand und dann eben zwei sehr gute Spiele gemacht hat, dass man ihm halt das dritte Spiel auch noch mitgibt. Bei Hartherz hatten wir das ja in der letzten Folge auch schon vermutet, dass man mit Gavuri da einen Akzent setzen kann und Bocek ist ja einfach verletzungsbedingt ausgefallen. Die Begründung, die dann ja Daniel Thun in der Pressekonferenz nach dem Spiel kundgetan hat, war, dass er quasi wusste, dass Pripp nicht über 90 Minuten lang spielen würde und Marcel Sobotka, der ja zurückkehrte und ja, von dem man ja auch denkt, wenn er spielen kann, dann lässt man ihn auch spielen, dass beide nicht über 90 Minuten können. Er wollte quasi nicht mit zwei angeschlagenen oder nicht voll leistenden Sechsern auflaufen in dem System. Hat sich deshalb für Ao Tanaka entschieden, der von dem man eben wusste, dass er körperlich in der Lage ist, die 90 Minuten voll zu gehen, wenn er denn die Leistung auf den Platz bringt. Und das hat er ja in jedem Fall getan, wie wir heute wissen.
Ja. Er hat sich dann auf jeden Fall ja auch gut in die Thematik des Abends halt irgendwie eingereiht. Große Nummer 4 der Fortuna. Vor dem Spiel gab es wirklich eine, wie ich fand, beeindruckende Choreo. Das war richtig gut anzuschauen, soweit ich das irgendwie aus meinem halben Augenwinkel sehen konnte. Ich war, glaube ich, als einziger von uns im Stadion. Und das ist natürlich irgendwie auch nicht alle Tage, dass da mal einem Spieler vor dem Spiel so gedacht wird. Und zumindest hat sich dann ja Tanaka quasi angemessen, dem Rahmen angemessen irgendwie verhalten in diesem Spiel. Und wirklich vielleicht sogar eins der besseren, wenn nicht sogar das beste Spiel im Fortuna-Dress abgeliefert.
Ich finde es interessant, was Zion zu Pettersson gesagt hat. Das ist ja auch nochmal so ein Thema, über den man sprechen kann und über den wir ja auch während des Spiels wahrscheinlich nochmal sprechen werden, der sich einfach durch ein gutes Testspiel und Trainingsarbeit in die erste Elf hineingearbeitet hat. Man hätte ja auch überlegen können, dass Felix Klaus, dessen Existenz ich kurzzeitig vergessen hatte, bis er wieder eingewechselt worden ist, oder Ioa starten auf der Position. Finde ich prinzipiell ganz gut, dass Tune auf sowas zu achten scheint und eben die Möglichkeit gibt, dass man sich, auch wenn man vielleicht ein bisschen an der Seite stand und eben nicht Leistungsträger war, sich wieder reinarbeiten kann. Vielleicht auch ein Signal an andere. Aber ausgezahlt hat es sich nicht, um das schon mal vorwegzunehmen.
Ja, nee, nicht wirklich. Was ich aber auch sehr, sehr spannend fand, ist, dass Tunja in der Pressekonferenz dann nach dem Spiel gesagt hat, Pettersson hätte so oder so auf dem Platz gestanden, egal ob Daniel Ginczek sich verletzt hätte. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das nicht einfach nur gute Personalführung ist, das dann in so einem Augenblick auf der Pressekonferenz zu sagen. Denkst du auch, Jan, dass wahrscheinlich nicht, weil der einzige Spieler, den man ja sonst dann hätte für ihn rausnehmen müssen, wäre ja Shinta Appelkamp gewesen. Und da weiß ich nicht genau, ob er das wirklich gemacht hätte. Aber lassen wir es mal dahingestellt. Die Entscheidung für Pettersson war ja trotzdem nicht so richtig falsch, auch wenn ihm irgendwie vieles nicht gelungen ist. Aber am Ende leitet er ja trotzdem wenigstens das 1-0 und das 2-0 halt auch mit ein. Aber ja, man muss schon sagen, ihm ist wirklich wenig geglückt, weder offensiv noch defensiv. Bin extrem gespannt, wie er da rausfinden wird. Aber und ich fand, es lag auch ein bisschen daran, dass er halt seinen Raum vor Gavori nicht so gut geschlossen bekommen hat, dass halt Rostock in den ersten Minuten überlegen war. Also die ersten 5 Minuten, fand ich, gegen klaren Rostock, waren sehr stark, haben extrem hoch gepresst, einen hohen Aufwand betrieben und wie es sich aber auch irgendwie durchs ganze Spiel ziehen sollte, eigentlich ohne in die wirklich gefährlichen Zonen zu kommen.
Also, die ersten Minuten waren aber auf jeden Fall, ohne dass es gefährlich wurde, für mich nicht klar für Hansa Rostock, sondern der Ballbesitz, der war ja 2/3 bei der Fortuna. Also,
nicht in den ersten 5 Minuten, sondern das kam dann danach.
Über welche Minuten reden wir? Über die ersten 5?
Über die ersten 5 bis 10 okay. Minuten, würde ich sagen. Die Fortuna hat echt ein bisschen gebraucht, um in dieses Spiel reinzukommen. Ich sehe es schon wie Lou. Vielleicht, wenn man eben in der neuen Formation auch mit einem neuen Personal auflief. Und dieses 5-3-2, das Rostock gespielt hat, das ja im Nachhinein dann so negativ ausgelegt worden ist, weil es dann halt was du meinst danach, eben für Probleme gesorgt hat, hat erstmal dafür gesorgt, dass die Rostocker ziemlich den Raum eng gemacht haben und sehr, sehr körperlich gespielt haben. Das haben sie das ganze Spiel gemacht. Da kam die Fortuna erstmal gar nicht drauf klar und konnte halt überhaupt nicht mehr dass das in jüngster Zeit sichere Passspiel unter Tion aufziehen, sondern haben sehr viele Bälle verloren. Es war super hektisch und da habe ich kurz gedacht, kippt das jetzt hier in eine falsche Richtung? Kommt die Fortuna vielleicht nicht damit klar, wie Rostock hier auftritt? Tritt mit welcher Klarheit und in der Aktion und mit der Physis? Aber ja, ich glaube, so ab der 8., 9. Minute hat sich das dann auch geklärt und dann hat sich Rostock ein bisschen zurückgezogen. Und dann kam, wie du meinst, Tim, auch geil, dass die völlige Übermacht im Ballbesitz bei der Fortuna.
Ja, ja, Fortuna, Rostock hat sich ja dann ziemlich zurückgezogen und ich würde, glaube ich, vor allem auch sagen, genau die beiden Punkte, die du angesprochen hast, die Hektik, die fand ich ja schon in der zweiten Hälfte vom KSC-Spiel, habe ich gedacht, okay, Fortuna kommt nicht klar mit dieser Hektik. Das war am Anfang von Rostock auch so, also nicht besonders strukturiert, aber doch immer sehr hektisch und dann eben auch immer hart an der Grenze zum Foul Rostock. Das, also diese körperliche, ich weiß nicht, so die erste große Aktion, da wird Hennings irgendwie in der Mitte niedergerasselt quasi, was man halt auch einfach mal abpfeifen könnte. Weiß ich nicht, kommen wir vielleicht auch später noch zu. Aber ich glaube, vor allem das war für Fortuna nicht so einfach zu lösen, dass es nicht nur die Räume eng waren, sondern dann auch in den Zweikämpfen es doch irgendwie etwas härter zuging.
Ja, und da frage ich mich halt, wie kommt dieser Wechsel zustande? Also sind die ersten 5 Minuten ziemlich wild und schafft es dann die Fortuna einfach Kontrolle zu bekommen, indem sie den Ball hintenrum spielen über die Innenverteidiger, dann auch mit Tanaka, der sich ja immer zwischen die Innenverteidiger fallen lässt und so auch diese zwei Stürmer da aus dem Spiel nimmt quasi, indem man halt noch einen dritten Anspielstation in die Kette stellt. Oder weil sich halt auch Rostock ein bisschen auch zurückziehen musste, weil man dachte, okay, wir können dieses Anfangstempo jetzt auch nicht gehen.
Also ich glaube, also ich hatte das Gefühl, dass sie eben diese zwei Stürme vorne doch relativ gut dann nach einer Weile ausgeschaltet haben, indem Fortuna das Spiel sehr breit gemacht hat, also sehr weit auf die Außenlinien rausgespielt hat und dann eben vorne die beiden Stürmer da keine nicht mehr anrennen konnten. Und dann waren die hinteren Ketten doch deutlich weiter zurückgesetzt, sodass da dann auch relativ schnell relativ viel Raumgewinn mit Ball passiert ist für die Fortuna. Und ich glaube, das hat sich dann so ein bisschen, sie hatten dann kurz mal ein bisschen Probleme damit und haben es dann ausgecheckt und haben dann gesagt, okay, also weil ich meine, Gabori und auch Zimbo sind sehr weit an die Außenlinie gegangen, sehr weit nach draußen gegangen und haben sich da anspielbereit gemacht. Und das Anlaufen von Rostock einfach völlig verpufft.
So. Genau, weil die halt einfach einen sehr starken Zentrumsfokus hatten mit dem 5-3-2 und dann über die Außen. Ja. Das finde ich ja auch ein bisschen einen eigenwilligen Gedanken. Das hat dann ja auch der Trainer der Rostocker dann nachher gesagt, dass man quasi, dass einem dieser Ginczek-Ausfall so überrascht hat. Man wollte da, hat mit zwei Stürmern gerechnet, die man dann aufnehmen will, quasi mit den drei Innenverteidigern. Das macht auf dem Papier ja Sinn. Aber so beim 5-3-2, das weiß ja sogar ich, dass das halt eine Anfälligkeit auf Außen mit sich bringen kann. Wenn du gegen Fortuna sowas, also die macht ja nichts anderes, als auf Außen zu gehen, fühlt es schon irgendwie, es macht schon irgendwie Sinn, der Gedanke, aber irgendwie denke ich mir, das ist auch nicht komplett, naja.
Ja, vielleicht ja, aber eben auch einfach genau eins der Probleme, sieht man da, glaube ich. Wir schauen ja immer, glaube ich, sehr aus der Fortuna-Perspektive auf solche Spiele und immer weniger aus der gegnerischen Perspektive. Und ich glaube, da sieht man halt vielleicht auch einfach schon, was eben dieser Kader der Fortuna einem gegnerischen Trainer halt für Kopfzerbrechen bereitet. Ne? Wenn man sich halt irgendwie anschaut, ah, verdammt, Fortuna geht halt super viel über die Flügel. Wir müssen irgendwie Nare ausschalten, aber die linke Seite ist halt eben nicht so unfassbar stark, muss man ja auch wirklich mal sagen in dieser Saison. Also das ist ja nicht so, dass da jetzt richtig viel drüber passiert. Und da musst du eben dann irgendwie überlegen, ob du dann halt nicht lieber erstmal mit Ginczek und Hennings, die ja auch gerade in den letzten Wochen extrem stark gewesen sind, erstmal diese beiden Stürmer halt irgendwie rausnimmst und dann auf den Flügeln halt irgendwie erstmal in zweiter Hinsicht irgendwie guckst, wie du es verteidigt bekommst. Also das ist schon auch einfach ein Fund, dass die Fortuna da halt teilweise in der individuellen Qualität halt irgendwie hat. Und da ist die Fortuna eben auch dann sehr, sehr vielen Mannschaften extrem überlegen.
Das stimmt. Ich würde aber auch sagen, durch diese Fünferkette wollte man eben hat man versucht, beides zu bedienen. Die beiden Stürmer im Zentrum und die beiden Außen, also vor allem natürlich die Narei-Seite, aber auch die linke Angriffsseite, sodass man dann theoretisch drei Innenverteidiger für die Stürmer hat und jeweils einen Außenspieler für die Flügelspieler. Was natürlich heißt, dass du vorne im Mittelfeld einen Mann weniger hast. Also von daher kann ich schon den Gedanken nachvollziehen, dann zu sagen, ja, kacke, dann hätten wir den besser gebraucht, weil dann musstest du immer hin und her rennen zwischen linker Fortuna Angriffsseite, also zwischen linkem Flügel Gavori und rechts Zimbo, weil davor ja noch einer, also Peterson oder Narei, auf die Abwehrkette zulaufen konnte.
Und das ist ja keine Überraschung, dass es ist. Aber ich glaube, Lou hat das schon gut auf den Punkt gebracht, dass man das so durchdenken kann. Und trotzdem ist es, glaube ich, wieder so, wie wir das auch schon beim Karlsruhe-Spiel gesehen haben. Die Fortuna hat ziemlich viel Ballbesitz und auch einen anderen Ballbesitz als früher. Also der spielt den meisten Ballberührungen, war wie letztes Mal eben kein Innenverteidiger oder Außenverteidiger, sondern wieder der defensive Mittelfeldspieler, diesmal Ao Tanaka, der dann den Ball halt mehr am Fuß hat, sich fallen lässt oder halt auch mal in der Mitte sich anbietet. Das Tor und auch weitere Chancen, also es war jetzt nicht massenhaft Chancen, aber passieren dann trotzdem eben eher aus Umschaltsituationen. Also aus dem eigenen Ballbesitz kreiert man gar nicht so viel, schafft es aber irgendwie, den Ball dann halt nicht zu tief zu verlieren, sondern halt hoch, um dann halt wieder in den Gegenzug zu kommen. Das scheint mir auch so ein Mittel zu sein, dass jetzt Tune bei eigenem Ballbesitz vielleicht mitdenkt quasi. Weil das ist schon auffällig, dass das zweite Spiel in Folge ist, dass man sehr viel Ballbesitz hat, aber dann die Torgelegenheiten eher aus doch wieder Umschaltsituationen passieren.
Ja, also ich meine, man hat ja auch so viel Ballbesitz, weil wenn man den Ball mal verloren hat, hat man ihn relativ schnell zurückgeworfen. Ja. So, und ich meine, das ist einfach eine Qualität, die hat man auch wirklich erst unter Tune nach und nach aufgebaut. Das funktioniert besser. Ist natürlich auch risikoreich. Man kann halt mal ausgekontert werden. Aber wie man in den Strafraum kommt, das funktioniert auch besser über flache Bälle mittlerweile. Und nicht mehr nur über Flanken. Also man ist schon ein bisschen variabler geworden, habe ich den Eindruck, über die letzten Wochen. Und ich meine, das Tor, im Prinzip den Steilpass, den vorletzten Pass, den spielt ja dann Rostocker. Aber trotz allem, zwingt man ja Rostock da auch zu diesem Fehler.
Also es ist halt ja auch, dann, ne?
Ja, Pettersson, also, der da ordentlich Druck macht.
Genau, die Situation ist ja eigentlich irgendwie schon gefährlich und der Rostocker, das ist glaube ich dann Hanno Behrens, kommt ja dann irgendwie nur dazu, um dann halt irgendwie noch zu klären. Natürlich macht er das wirklich nicht gut. Aber wenn die Fortuna da vorher schon irgendwie ein bisschen cleverer agiert, dann kann man halt irgendwie auch selber sich da quasi eigentlich schon diese Chance halt irgendwie rausspielen. Letztendlich ist es dann halt ein Rostocker, der diesen Ball halt irgendwie dann nochmal richtig heiß macht und den dann irgendwie nochmal links auf den Flügel rauslegt. Ja, letztendlich passieren halt eben auch solche Dinge, wenn man halt irgendwie erstmal schon mal im letzten Drittel ist, ne? Also das ist einfach so, dass man muss sich halt irgendwie erstmal in die Position bringen, dass einem halt irgendwie das Ungeschick vom Gegner, der halt irgendwie die Hand hält und halt irgendwie noch ein bisschen mithelfen kann. So, ja, das passiert und, halt irgendwie dann genau in dieser Situation eben.
Und dass man den Ball halt so hoch gewinnt, dass halt noch super viele Spieler um den Strafraum drumherum oder im Strafraum sind, weil ansonsten kann Ruben Hennings den Ball nicht so genial durchlassen, weil er dann allein auf weiter Flur ist für Ao Tanaka, der halt in seinem Rücken ist. Also ich meine, da hat natürlich Ruben Hennings alles richtig gemacht, aber das funktioniert halt einfach auch nur, wenn der Strafraum so besetzt ist, wie er in dem Moment besetzt ist. Und herrlich, dann klingelt's schon für die Nummer 4.
Ja, das ist echt genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass halt eben im Gegenpressing halt die Bälle so hoch gewonnen werden, wie in dieser Situation, weil einfach in dieser Szene genau das passiert, was wir uns ja, glaube ich, hier auch irgendwie so häufig gewünscht haben, dass mal so ein bisschen Second Scoring irgendwie aus dem Düsseldorfer Mittelfeld kommt. Also irgendwie Tanaka, Bocek, Prip, Piotrowski, die treffen ja irgendwie alle nicht irgendwie häufiger mal, ne? Also irgendwie so Botka hatte ja in der letzten Saison mal so eine Phase, wo er irgendwie zwei, dreimal irgendwie einen gemacht hat. So, aber auch das, also die sind ja alle nicht wirklich originär torgefährliche Spieler. Und wenn dann fallen, dann können da halt einfach mal Tore dadurch fallen, dass sie einfach ja, an guten Stellen halt irgendwie den Strafraum besetzen. Und genau das passiert ihr halt eben, ne? Irgendwie Naria steckt den dann halt durch. Hennings lässt den halt wirklich super vorbei, stellt halt diesen Block. Das ist wirklich klasse zu sehen, finde ich, wie er das macht. Und eben auch wirklich klasse zu sehen, wie Tanaka dann halt irgendwie auch nochmal kurz so den Körperschwerpunkt halt irgendwie dreht. Und dadurch am Spieler, der eigentlich genau vor ihm steht, halt irgendwie vorbeischießt. Also das ist auch eine Bewegung, die, glaube ich, nicht so leicht ist, wie sie da auf den ersten Blick halt aussieht.
Und das finde ich halt ziemlich... Ja, das Tor ist halt wirklich gut herausgespielt, aber was Tanaka da macht, das ist wirklich, wirklich echt fein anzusehen. Und was mit deiner Einleitung, Lou, ist es ja nochmal interessanter. Ne? Also ist ja nicht so, dass Tanaka quasi diese Situation so häufig hatte in dieser Saison, dass er da quasi auf ein fundiertes Vertrauen in seinen eigenen Fähigkeiten zurückgreifen kann, was Tore schießen angeht. Und er ist dann mal in so einer Situation und wird nicht unruhig und irgendwie versucht, irgendwie eine Gräte da reinzubekommen. So, der macht das halt mit einer Durchdachtheit ganz, ganz wunderbar.
Also es ist also, schon einfach schön, das kann man sich mehrfach ansehen und es ist jedes Mal wieder so zum Zungeschnalzen. Ne?
Also da denke ich mir auch, wahrscheinlich knipst der so im Training dann doch häufiger. Also ich meine, da würde ich dann doch gerne mal zum Kiebitz werden, also ich hoffe, dass es tatsächlich noch das, ja, dass das jetzt so der Durchbruch ist zu dem, was der Lou gesagt hat, irgendwie, dass aus solchen Situationen, wo das Mittelfeld nachrückt, jetzt noch das ein oder andere Tor fallen wird. Und ja, schön.
Auch nach dem Tor noch und so die Zeit danach und auch vorher schon, fand ich es ziemlich beeindruckend. Also diese Passschärfe, die Tanaka reinbringen kann, ist halt krass. Ist manchmal, ich weiß nicht, irgendwann später, weil mir dann mal aufgefallen, dass das auch manchmal ein bisschen zu scharf gespielt ist dann für die Mitspieler. Aber das sieht man halt auch nicht so häufig im Fortuna-Dress. Also so, ja, vielleicht kommt er ja dahin, um das zu sein, was man ihn geholt hat. Weil er hat ja anscheinend da einiges irgendwie auf Lager. Und Gavori fand ich auch mit schönen Pässen, die sehr viel Richtung und Schärfe hatten, fand ich auch noch erwähnenswert.
Und dann... Und es geht ja auch weiter so. Also die Fortuna bleibt ja am Drücker die nächsten Minuten. Ich habe mir echt aufgeschrieben im Stile einer Spitzenmannschaft, die Fortuna halt unter Daniel Thun de facto ist als erster der Thun-Tabelle. Das wirkte irgendwie, sie in sich ruhend auf den eigenen Stärken vertrauend und umso interessant, auch mal durch die Mitte spielt übrigens, nicht mehr nur noch über außen. Und umso überraschender fand ich, dass es dann doch in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit kippt und es Rostock schafft, wieder in dieses Spiel hineinzukommen und sich auch hineinzukämpfen, so könnte man es auch ausdrücken.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Rostock fault sich nach und nach ins Spiel. Also so kann man es eigentlich, glaube ich, ganz gut beschreiben.
Also, ich habe geschrieben, Rostock nur noch am Faulen seit 5 Minuten. Ja, also, ja, schön, dass wir das...
Ja, das haben wir uns wahrscheinlich alle irgendwie ähnlich aufgeschrieben. Also das war nach meinem Erachten irgendwie so ungefähr ab der 25. Minute, dass halt Rostock wirklich extrem viel Härte reingebracht hat. Ja. Überall den Fuß hat stehen lassen und es hat sich dann auch eigentlich durchs ganze Spiel durchgezogen, dass da halt vom Schiedsrichter nicht so richtig eingegriffen wurde. Und dass da waren jetzt, glaube ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt irgendwie krasse Fehlentscheidungen dabei gewesen sind, aber es gibt halt in so einem Spiel unzählige von so 50-50 Entscheidungen, wo man halt sagen kann, gibt man da Foul oder gibt man da kein Foul? Und da gab es da, und die wurden bei Fortuna halt alle abgepfiffen und bei Rostock halt nicht so. Und deswegen hat Rostock sich dann, glaube ich, auch extrem bemüßigt gefühlt, dann halt irgendwie auch einfach so weiterzumachen.
Ja, also ich finde es halt legitim, als Aufsteiger aus der dritten Liga, wie Hansa Rostock das ja noch ist, körperlich hart Fußball zu spielen. Ich finde es halt, das kann man halt machen. Und es ist die Aufgabe des Schiedsrichters, dem halt was entgegenzuhalten. Und vor allem, das ist ja bekannt, dass Rostock so ist, so spielt. Hier möchte ich übrigens mal Sky loben, weil der Kommentator des Spiels war Joachim Hebel. Wirklich ganz fantastischer Kommentator. Das habe ich fand das ganz herausragend, wie der das kommentiert hat. Und der hat es nämlich auch sehr häufig darauf hingewiesen, welche Linie der Schiedsrichter hier fährt oder dass er überhaupt keine Linie hat. Nämlich
keine, ja.
Ja, das ist ja ziemlich irrlichtet. Das finde ich auch mal gut, dass ein Kommentator das halt sagt und halt das auch festhält. Gar nicht mal, dass halt die Fortuna benachteiligt ist, sondern einfach, es war halt eine schlechte Schiedsrichterleistung. Das muss man vielleicht sagen. Aber genau, also die Rostocker bringen die Körperlichkeit rein und das sorgt bei der Fortuna dafür, dass man diese Ballsicherheit verliert. Man kloppt den Bälle nur noch raus und verliert die dann sofort wieder. Also nach vorne werden keine Bälle mehr festgemacht. Es gibt eben keinen Ginczek, der da irgendwie sich reinbringen kann. Peterson existiert da nicht und Narei schafft es dann auch nicht immer, eben die Situation dann zu lösen. Sodass halt Rostock, ich glaube, dann die Idee hatte, durch Standards und bei Rostock scheinen auch Einwürfe dazu zu gehören, sich da wieder zum Tor, zum Ausgleich zu bringen.
Ja, und vor allem halt auch nicht noch vor der Halbzeit das 2:0 zu kassieren. Also ich meine, tatsächlich in dem Moment, in dem die angefangen haben, so körperbetont und an der Nähe zum unfair sein zu spielen, ohne dass es mit einer gelben Karte irgendwie sanktioniert wurde. Das war ja wirklich so, da musste man als Rostocker schon denken, okay, das Spiel geht jetzt dahin. So. Und ich meine, das ist auch doch legitim. Also habe ich jetzt gar nichts dagegen. Ich muss nur sagen, nach der ganzen ersten Halbzeit, ich meine, ich habe die letzten 4 Spiele von Rostock nicht gesehen, aber ich habe mich schon gefragt, wo da die Mannschaft gewesen ist, die gerade mit 4 Siegen am Stück nach Düsseldorf gekommen ist.
Also das habe ich ehrlich gesagt nicht so gesehen. Gekommen. Also ich war ehrlich gesagt zur Halbzeit richtig beeindruckt von Rostock. Also gar nicht so sehr, weil die jetzt da so ein Riesenspiel abgerissen haben, aber wenn man, das ist vielleicht irgendwie auch immer durch so einen Stadion-Eindruck irgendwie besser zu sehen, wenn man einfach irgendwie sehen konnte, dass die halt irgendwie richtig gallig waren einfach und dass die sich auch teilweise ein paar Stafetten halt irgendwie zugetraut haben, die ich hier von den anderen Teams, die um den Aufstieg kämpfen, um den Nichtabstieg kämpfen, nicht gesehen habe in der Saison. Und zum Beispiel auch nicht von Hannover, die habe ich die Saison halt auch im Stadion gesehen, zu denen kommen wir ja irgendwie auch im späteren Verlauf der Folge nochmal. Und ich meine, die sind jetzt ja auch nicht total krass personell besetzt so und fand ich schon teilweise relativ beeindruckend, wie die das gemacht haben und einfach, dass man gesehen hat, ja, die trauen sich halt irgendwie einiges zu und die scheißen sich halt irgendwie nix. Also ich hatte echt auch ein bisschen Sorgen zur Pause, auch wenn ja eigentlich Rostock wirklich erst quasi mit dem Pausenpfiff irgendwie das erste Mal vernünftig aufs Tor schießt.
Ich bin dabei,
Lou. Schon bei der Halbzeit.
Sorry. Naja, ich bin dabei, Lou, und ich würde auch sagen, also dass so eine Leistung von Rostock auch andere Zweitligamannschaften in größere Probleme bringen kann. Und es spricht halt vielleicht bei diesem Spiel tatsächlich für die Fortuna, dass man die Stabilität verloren hat, aber dass man halt auch es geschafft hat, den Gegner, auch bei Standards, ja, das Mittel der Rostocker waren Standards und da sind sie ja wohl auch sehr gut und die Fortuna hat das einfach immer wegverteidigt und hat genau das dann geschafft in der zweiten Halbzeit, nämlich aus diesen Standards des Gegners eigene Situationen zu kreieren. Das ist schon auch eine Leistung und das würde ich sagen, das kann man auf der Habenseite der Fortuna verbuchen und weniger auf der mangelnden Qualität der Rostocker. Und das fand ich nämlich auch, dass die schon gezeigt haben, warum sie die letzten Spiele so gestaltet haben, wie sie gestaltet haben.
Und es hat ja auch dann Thun auf der Pressekonferenz, wie auch eigentlich nochmal gesagt, dass er eigentlich genau dieses Spiel erwartet hat. So, dass er auch ganz bewusst ja die Mannschaft so eingestellt hat, dass man halt irgendwie nicht über so ganz lange Ballbesitzphasen das ganze Spiel irgendwie dominieren will, sondern dass er halt eben extrem Respekt vor den Umschaltmomenten der Rostocker hat Und dass man sich die Rostocker halt so angeschaut hat, dass man sie genau eben vor diese Probleme halt stellen will, dass sie dann halt irgendwie selber was entwickeln müssen. Und ja, dass er halt einfach einen großen Stabilitätsfokus halt irgendwie selber entwickeln kann. Und den hatte die Fortuna ja trotzdem. Also auch wenn man halt quasi nicht mehr so eine richtige Spielkontrolle im neutralen Bereich halt irgendwie quasi im neutralen Drittel gehabt hat, hat man ja trotzdem ja halt quasi eine defensive Stabilität dadurch gehabt, dass man halt einfach immer quasi fast alle Leute hinter den Ball bekommen hat, auch wenn man Bälle verloren hat. So. Und das war ganz, ganz stark und ganz, ganz wichtig. Und aus dieser Position raus hat die Fortuna dann ja einfach abwarten, die Rostocker einfach immer kommen lassen und ja, je länger das Spiel halt gedauert hat, dann ja auch einfach irgendwann zuschlagen können.
Also für mich ein Faktor, der ganz, ganz wichtig war für diese Stabilität, auch die gefühlte Stabilität, das fand ich Florian Kastenmeier in dem Tag. Er hat einfach so souverän gewirkt, wirklich, also nicht nur, dass ihm auch ja dann im Laufe des ganzen Spiels auch kein Patzer passiert ist, hat er halt auch einfach eine Ruhe ausgestrahlt und so. Und das fand ich, also würde ich auf jeden Fall auch nochmal herausheben. Ich fand den wirklich herausragend, auch wenn er nicht bis auf was ein Ding, da musste er ja richtig krass rausfischen. Aber das fand ich doch schon ein Faktor.
Ja, und man kann auch, glaube ich, gar nicht genug rausheben, was für einen wichtigen Part er halt irgendwie auch in diesen ersten Minuten gespielt hat. Als die Fortuna sich wirklich quasi auf die Grundlinie im Aufbau zurückgezogen hat. Das können halt viele andere Mannschaften in dieser Liga halt irgendwie gar nicht so spielen, weil sie einfach keinen Torwart haben, der mit dem Ball am Fuß so gut ist. Auch wenn ihm natürlich immer mal wieder so ein Patzer unterläuft, aber trotzdem, er vertraut ja einfach weiter auf sich und das ist auch genau richtig, dass die Fortuna da quasi auf den ersten 10 Metern des Spielfelds halt einfach dann 3 oder 4 Spieler halt irgendwie hinstellen kann und die sich dann halt die Bälle zuschieben. Das funktioniert halt, weil man Florian Kastenmeier hat und nicht irgendjemanden, der dann halt sofort beim ersten geringen Gegnerdruck den Ball halt auf die Tribüne schlagen muss.
Ja, und ich sag mal, Hansa Rostocks Lebensversicherung ist ja John Verhoek, der ja irgendwie, glaube ich, jedes 2 von 3 Toren irgendwie von Rostock in dieser Saison gefühlt gemacht hat. Und der war ja auch komplett abgemeldet bei der Innenverteidigung. Also das ist schon ziemlich gut gelaufen. Trotz allem nochmal, warum ich nach der ersten Halbzeit ein bisschen irritiert war, ich hatte halt dieses Spiel in Schalke halt im Kopf, so, ne? Wo halt Rostock 4-3 gewonnen hat und da habe ich mich schon gefragt nach dieser ersten Halbzeit, wie das passieren konnte. Ja. So ein 1-0 gegen St. Pauli, was sie, glaube ich, letzte Woche gemacht haben, das konnte ich mir schon erklären nach dieser ersten Halbzeit, aber wie die 4 Tore auf Schalke gemacht haben, konnte ich mich nach dieser ersten Halbzeit wirklich, konnte ich mir das nicht erklären.
Halbzeitfazit oder wollt ihr noch über...
Ja, man hätte 2-0 führen sollen.
Ja. Es kam ja dann auch nochmal Situationen für die Fortuna, die haben sich ja dann auch nochmal gefangen so. Und hatten ja auch, bevor Rostock angefangen hat, nur noch zu faulen, 2 ziemlich vielversprechende Situationen. In der einen wird ja Schinter irgendwie umgerempelt. Da muss man auch keinen Elfer für geben. Und in der anderen ist Hennings halt einfach keiner, der einen krassen Sprint gewinnt. Aber so generell fand ich es eigentlich gut zu sehen, dass auch diese eine Spitze, also dass man ja dann sagt, dann ist der Strafraum nicht so besetzt, dass das in diesem Spiel wirklich gut geklappt hat, zu kompensieren durch diese Läufe der Mittelfeldspieler, aber sogar auch Zimbo ist mal eingelaufen für eine Flanke von links und so. Und das war wirklich nicht so schlecht. So fand ich bis dahin.
Ja, trotzdem hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, da muss auf jeden Fall jetzt in der zweiten Hälfte irgendwie noch ein bisschen was kommen und vielleicht auch ein bisschen was passieren. Und ich hatte vor allen Dingen den Wunsch, dass man dann vielleicht doch auf der linken offensiven Seite nochmal eine Veränderung vornimmt, weil Peterson war durchaus irgendwie auch im Defensiv-Zweikampf irgendwie 2. Mal nicht so richtig auf der Höhe und nach vorne ist bei ihm echt irgendwie gar nicht so viel zusammengelaufen. Tune hat sich dann aber interessanterweise dafür entschieden, ihn erstmal draufzulassen. Also ich glaube, ich hätte sehr gerne da Iowa gesehen. Egal, ob man dann irgendwie auf 4-4-2 umstellt oder auf 4-2-3-1. weiter bleibt und dann einfach Ioa auf den Flügel zieht. Aber ja, letztendlich geht es dann irgendwie so, geht es dann erstmal so weiter. Und vielleicht ja irgendwie auch ganz clever, das erstmal so zu machen, weil wirklich Gefahr hatte Rostock ja wirklich nur in der allerletzten Minute vor der Pause entwickeln können, als da, glaube ich, irgendwie nochmal so ein Volley-Schuss kommt und ja, Tanaka den halt irgendwie in höchster Not irgendwie nochmal ablocken kann. Sonst gab es ja wirklich eigentlich gar nichts Zwingendes. Und ja, das wird dann zumindest in den ersten Minuten nach der Pause auch nicht elementar anders. Aber trotzdem gehen so die ersten 10, 15 Minuten ja schon klar an die Rostocker, die da jetzt auch nicht Fortuna komplett an die Wand spielen, aber immer wieder zu gefährlichen Standards eigentlich kommen. Und da dann letztendlich ja auch nach einer von diesen vielen Ecken, die sie da haben, auch ihre beste Chance haben. Ja, und wie schon angesprochen, da hat dann einmal Kastenmeier die Chance, sich auszuzeichnen und hat einfach eine richtig klasse Parade, wie er da irgendwie den Ball nochmal irgendwie aus dem Eck kratzt. Letztendlich ist es dann aber auch ja, das letzte Aufbäumen der Rostocker gewesen. Also so nochmal gefährlich vors Tor gekommen sind sie nicht, aber ja, das konnte man zu dem Zeitpunkt ja irgendwie eigentlich nicht wissen, sondern ich hatte da schon auch ein bisschen Sorge, dass die Fortuna da jetzt das Spiel einfach auch aus der Hand gibt.
Och. Also, das wäre ja mal was ganz Neues gewesen. Also, ich weiß nicht, woher diese Gedanken kamen. Nein, aber eine Viertelstunde oder 10 Minuten nach der Pause war das wirklich ein Spiel auf Augenhöhe und danach ging es glücklicherweise in die richtige Richtung. Ich will gar nicht wissen, wie das Spiel weitergegangen wäre, hätte da Kastenmeier nicht diese wunderbare Parade gezeigt. Weil das ja eigentlich auch, glaube ich, der erste Abschluss war, der aufs Tor kam von Rostock. Und wenn der dann sitzt, dann weiß ich auch nicht, wie das Spiel weitergeht. Also auf der anderen Seite wirkte Fortuna ja auch in der ersten Halbzeit, auch über die Phasen, in denen man jetzt nicht eine Chance nach der nächsten hatte, sehr gefestigt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das Spiel trotzdem gewonnen hätte. Aber es wäre einfach so das Muster gewesen der letzten Wochen oder wenn nicht sogar Monate, dass man Spiele, die man eigentlich glaubt, in der Hand zu haben, plötzlich wieder aus der Hand gibt.
Ja, und vor allem, weil man ja dann wie dachte, okay, man muss jetzt hier kontern, aus den Standardsituationen des Gegners irgendwie was machen, in schnellen Umschaltsituationen. Es war immer wieder Christoph Pettersson, an dem das alles gescheitert ist. ja, da kann Khaled Naharai noch so sehr 40 Meter durch die gegnerische Hälfte sprinten, wenn am Ende halt ja der Abschluss nicht kommt. Und beim 2:0, das habe ich ja verpasst fast. Weil
es ja auch so an Pettersson gescheitert ist.
Als nämlich Appelkamp auf Pettersson spielt, den mitnehmen will und Pettersson halt diesen Ball nicht verarbeitet bekommt. Und da war ich schon quasi auf 180 und mit Anti-Pettersson-Rants beschäftigt und bekam nicht mit, dass Nicola Gavouri diesen Ball mitnahm, die Linie lang lief und dann Zuckerle-Flanke ausgepackt hat. Und dann wiederum war ich da, als ich merkte, oh, was passiert denn da? Es wird laut, Appelkamp köpft ein. Ein häufig gesehenes Bild nicht. Aber sehr, sehr schönes Tor dann nach Pettersson.
Ja. Da muss man aber auch vorher wirklich nicht drum rumreden. Ne? In der Situation vorher, wo der da in der linken Strafraumhälfte irgendwie an den Ball kommt, da muss er einfach schon auf 2:0 stellen. Ne? Also das oder er muss zumindest gefährlich aufs Tor schießen. Also das,
ja. Das, aber der schießt, der versucht es mit links, ne?
Ja, ja.
Er hat einfach gar keinen linken Fuß. Und das ist so krass, weil er dann dadurch auch so ausrechenbar ist die ganze Zeit. Der wird ja jedes Mal einfach auch wieder aufgenommen vom Verteidiger und der wartet kurz, bis er halt seinen Move macht. Also wenn er mit Tempo dann vielleicht rechts vorbeizieht, dann kriegt er das hin. Aber der hat ja wirklich keinen linken Fuß. Also wir haben uns letzte Woche über Hennings Flanken geärgert. Da kommt halt was von links. So, das ist echt ein Problem.
Ja, und das Schlimmste ist ja irgendwie, dass jetzt im Augenblick ja auch, selbst wenn er halt auf seinen starken rechten Fuß gehen kann, dass die Aktionen ja trotzdem alle überhaupt gar keine Schärfe haben und dass sie nicht gelingen, dass da irgendwie die Schüsse nicht aufs Tor kommen, dass da kein Druck dahinter ist. Und ja, trotz allem schafft das ja dann wirklich in ganz kurz danach, nachdem er halt ja diese Riesenchance liegen lässt, dieses 2-0 eben einzuleiten. Das ist wirklich auch eine klasse Flanke dann von Gavory, muss man sagen, der, wie Moses ja, glaube ich, auch schon meinte, wirklich auch ein richtig starkes Spiel abgeliefert hat und bei dem ich mich viel besser jetzt irgendwie gefühlt habe, wenn es auch um die Defensive vor allem geht, als bei Hartherz. Auch wenn der wirklich auch eine gute Phase in den letzten Wochen hatte. Ja, kommt wirklich eine perfekte Flanke rein. Schinter ist wirklich auch absolut alleingelassen da vorne am Elfmeterpunkt. Trifft den Ball natürlich absolut perfekt. Schön in den Winkel. Und ja, ähnlich wie auch bei Tanaka in der ersten Halbzeit sieht man da auch, dass da ihm eine Riesenlast von den Schultern fällt. Ne? Der Jubel ist ja klasse. Das Foto, wo er die Eckfahne umspringt in der Hand, das haben wir alle wahrscheinlich jetzt schon ein paar Mal gesehen seit Freitag. Ja, ich glaube, für beide war das eine Riesenerlösung, aber ich glaube, für Appelkamp war das die sogar noch viel größere Erlösung, wenn man jetzt mal nur so nach dem Torjubel geht.
Ja. Und ein Herr Thun an der Seitenlinie war auch ganz gut erlöst.
Stimmt. Ja, weil ich glaub, war übrigens nicht besonders erlöst, das kann ich so viel gar nicht verraten. Ich stand ja mehr oder weniger direkt dahinter, hinter dem Winkel, wo das Tor eingeschlagen ist. An der Stelle nochmal Entschuldigung an meine beiden Stehplatznachbarn links und rechts, die ich darauf hingewiesen habe, dass da wohl eine Abseitsposition vorgelegen haben muss, weil Afrika wirklich relativ frei war und irgendwie, man hat dann ja auch sehr viele Fahnen irgendwie vor dem Gesicht, kann dann nicht alles perfekt einordnen. Auf jeden Fall habe ich da irgendwie nochmal so ein bisschen ein bisschen Wasser in den Wein des Torjubels quasi gegossen.
Aber, ich kann mir so gut vorstellen, wie du da stehst. Nee, Leute, das war abseits. Echt, das war abseits. Echt. Also,
nee, ja, das, ich war das, nicht so überzeugt. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass durchaus die Möglichkeit besteht. Aber ja, dem Rest des Stadions war es relativ egal. Und letztendlich uns dann auch, weil kurze Zeit später war dann ja klar, dass das Tor zählt. Und das war wirklich ganz fantastisch. Aber ich habe dann halt wirklich erst auch richtig gejubelt, als ich dann das Tor nochmal oben auf der Anzeigetafel gesehen habe.
Den bevor Pettersson das einleitet, der Pass vorher kommt ja auch von Appelkamp. Also ja, im Prinzip, wenn man es noch einmal vorher zurücklaufen lässt, Appelkamp leitet seinen eigenen Treffer auch ein. Und das ist dieses aus dem Mittelfeld einleiten und dann direkt in die Spitze durchgehen, was einfach ein ganz gutes Rezept ist und was ich mehr sehen will. Und ich meine, zwei Tore sind in dem Stile gefallen.
Ja, und danach hatte man jetzt nicht den Eindruck, also Rostock blieb halt körperlich, um es mal so zu sagen, aber es gibt dann noch irgendwie in der 74. so eine Chance, wo so eine, also fast eine Riesenchance, wo der Rückpass verunglückt in der Fortuna-Abwehr und dann hätte ein Rostock herankommen können, aber das war dann auch verpasst. Und es ist eher so, dass die Fortuna in Kontersituationen kommt und regelmäßig ein Name auftaucht, der das dann nicht vollendet oder halt irgendwo den verschleppt den Ball. Aber ja, es war irgendwie dann eine Souveränität drin und es hat mir halt alle wirklich gut gefallen. Marcel Sobotka muss man nochmal hervorheben, der lange nicht gespielt hat und wirklich super Spiel geleistet hat. Tanaka haben wir schon gelobt. Ruven Hennings mit 4 Torschussvorlagen übrigens, hat auch irgendwie sehr viel gewirkt. Und als dann in der 78. Minute der Wechsel kam, Clara für Appelkamp und Klaus für Pettersson, ja, hat man jetzt sich auch, Felix Klaus hat dann quasi da weitergemacht, wo Pettersson aufgehört hat. Und ich habe es ja eben schon mal gesagt, ach, der stimmt, den gibt es ja auch noch. Das ist gut, dass man für den nicht viel Geld ausgegeben hat, weil aktuell steht er ja einfach der Tribüne fast näher als dem Spielfeld. Das ist schon irgendwie
krass. Kommt ja auch gerade aus einer Verletzung zurück, muss man fairerweise sagen.
Ja, okay, das stimmt. Okay.
Aber du hast schon recht. Ja, das stimmt. Vermutlich wird er halt auch in dieser Saison keine größere Rolle mehr spielen, als er das jetzt am Freitag getan hat. Ich muss ja, mein Eindruck noch was ganz fragen. Generell war, dass einfach bei Rostock dann ab der 70. Minute ganz klar die Kraft gefehlt hat. So, die sind schon über das ganze Spiel, ich weiß nicht, wie das am Fernsehen drüber gekommen ist, aber bei mir im Stadion kam es so rüber, als ob die wirklich einen sehr hohen Aufwand betrieben haben. Die haben ja, wie gesagt, schon in den ersten 5 Minuten komplett bis zum Strafraum der Fortuna gepresst. Das haben sie immer mal wieder auch gemacht, haben immer extrem hoch gepresst. Die Fortuna hat zwar immer wieder auch mal hohe Ballgewinne gehabt, das aber dann eigentlich immer eher aus dem Gegenpressing raus. Also wenn man schon vorne gewesen ist, ist man direkt draufgegangen. Wenn man da den Ball nicht bekommen hat, hat man sich tief zurückgezogen und ist dann halt immer in so eine Mischform aus Abwehr-Mittelfeld-Pressing eigentlich übergegangen. Die Rostocker haben schon versucht, das viel weiter oben zu machen und haben dadurch halt einen wirklich viel höheren Aufwand betrieben. Die haben es dann schon irgendwie noch geschafft, immer noch die Härte drin zu behalten. Aber den läuferischen Aufwand haben sie nicht mehr aufrechterhalten können. Letztendlich hat er dann Jens Hertel auch reagiert in der 77. Minute, hat dann sogar gleich dreimal gewechselt, um da vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen Frische von der Bank halt irgendwie reinzubekommen. Aber auch das hat irgendwie nicht mehr dafür gesorgt, dass dann irgendwie die Abläufe funktioniert haben. Und so hatte einfach dann Fortuna immer das bisschen mehr Platz, um dann halt den Ball so ein bisschen laufen zu lassen und sonst halt irgendwie aus der Defensive alles zu kontrollieren.
Aber es gab doch noch ein... Also es gab ja vorher noch Wechsel, vor Clara und Klaus. Und zwar doch auch gar nicht so uninteressant, oder? Also ich muss gestehen, mir ist halt relativ kurz, es muss kurz vor dem Wechsel passiert sein, ein Bier umgefallen und ich war erstmal beschäftigt mit Putzen und habe dann irgendwie diese Wechsel gar nicht mitbekommen und habe mich dann aber doch ein bisschen gewundert und bin auch nicht mehr so ganz dahinter gekommen, ob da jetzt eine neue Formation, also klar, neue Spieler ja, aber ob sich das jetzt irgendwie anders aufgestellt hat als vorher. Nee. Also Oberdorf hat einfach Rechtsverteidiger gegeben. Ja.
Genau, also ich dachte halt irgendwie auch erst, oh Gott, hoffentlich gibt es da irgendwie keine Verletzung bei Zimmermann. Das war irgendwie meine erste Vermutung. Aber dem war wohl nicht so. Und auch in der Pressekonferenz hat dann Thun nochmal darauf hingewiesen, dass es ihm einfach darum ging, noch einen Spieler reinzubringen, der noch stärker in der Luft ist, der irgendwie noch stärker in der Rechtsverteidigung ist, dass man einfach quasi die Rostocker da an einem soliden Block von hinten halt irgendwie abprallen lassen wollte. Und dass das dann letztendlich dafür sorgt, dass man sogar 4 Innenverteidiger auf dem Platz hat, weil ja auch noch Clara dann irgendwann reinkommt. Meinte er, das war halt irgendwie komplett das, was man sich halt irgendwie auch vor dem Spiel so ein bisschen als Matchplan entworfen hatte, dass das auf jeden Fall eine Option ist. Einfach auch als Reaktion darauf, dass man endlich mal keinen Rückstand aus der Hand geben will und dass man dann einfach mal auf so eine reine defensive Bollwerkstrategie halt irgendwie umstellen wollte.
Keine Führung aus der Hand. Auf jeden Fall, der Oberdorf übernimmt ja dann den Kastenmeier des Tages, wo man noch einmal durchpusten muss, den dann in dem Fall Kastenmeier mit ganz viel Ruhe klärt. Ja. Aber dann kommt noch das 3:0. Und dann brechen alle Dämme. Wer möchte das 3:0?
Ich hatte das Gefühl, Robert Bojenik hat sich am allermeisten über dieses Tor geärgert.
Ja, aber Moritz, ganz ehrlich, lass ihn in Ruhe. Der Junge hat einfach, glaube ich, der braucht halt...
Scheiße.
Das läuft halt für den richtig scheiße. Dann ist der halt, glaube ich, mal angepisst, weil er den Ball nicht bekommt und das Tor nicht macht. Ist halt so. Ja, aber es ist natürlich klar, dass Narei halt aus 50 Metern einen flachen Ball in die Ecke schießt.
Ja, es ist, bei Narei geht momentan halt einfach alles. Jo. Mittlerweile halt auch die meisten Assists in der zweiten Liga, seit diesem Wochenende. Und dann legt man auch nochmal so einen neben den Pfosten und zwingt seinen Trainer und seinen Keeper zu einem Sprint über den gesamten Platz. Wunderschön.
Was er gerne macht, hat er nochmal betont, ist er gerne dabei. Und verteilt ein paar Schellen oder was ist denn so
Nackenschläge. Na gut, Finnerei wird wahrscheinlich unsere ausgebuffte Vertragsabteilung im Sommer einen Abnehmer finden, der einen mittleren sechsstelligen Betrag für ihn bietet oder so. Also eigentlich finde ich es jetzt schon scheiße, dass er so gut, wir müssen uns schon noch retten, aber.
Man muss das jetzt 5 Spiele noch genießen. Ja, so sehe ich das auch.
Man kann ja erstmal vielleicht lobend erwähnen, dass man ihn hat.
Geholt hat.
Ja. Wobei der alte Trick halt, Leute vom HSV holen, die da gescheitert sind oder nicht weiterkommen und dann sind sie halt gut, den hätte ich dir auch sagen können.
Das ist so das der Gegenteil-Trick wie bei Fortuna. So Leute, die bei Fortuna waren und gut gespielt haben, die holen wir jetzt. Ah.
Das ist schlecht.
Das ist nicht so gut.
Aber Leute, die halt mal gut waren beim HSV, dann schlechter werden, auf jeden Fall holen, weil die sind gut. Das ist so kalt in der Reihe. Ich meine, du kannst auch das Gleiche sagen zu Marcel Sobotkas Leistung. Der war halt gut und spielt sich quasi auch aus der Fortuna raus. Ja, dessen Vertrag läuft ja sogar aus.
Ja, es gibt sicherlich den einen oder anderen, aber natürlich speziell die beiden, die vielleicht in dieser Saison nochmal einen größeren Schritt genommen haben, als es die Fortuna als Verein allgemein irgendwie genommen hat. Ich glaube, ja, da ist jetzt auch diese Woche nicht die Zeit dafür, dass wir darüber reden. Da ist jetzt nicht die Folge für. Das werden wir in den nächsten Folgen machen. Am liebsten ja vielleicht sogar auch schon in regulären Folgen unter der Saison, weil es für die Fortuna sonst um nicht mehr allzu viel geht. Das ist natürlich ein Wunsch. Ja, damit es dazu kommt, gilt es dann aber erstmal, dass man die nächsten 5 Spiele, die da noch ausstehen, noch relativ erfolgreich gestaltet. Man hat jetzt nach der Niederlage von Dresden in Sandhausen 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das heißt, man hat jetzt einen relativ klaren Gegner eigentlich, den man hinter sich lassen muss. Mit Sandhausen Hannover sind halt 2 andere Konkurrenten dann mit ihren Siegen doch wieder relativ nah an die Fortuna herangerückt. Und ja, das macht es auf jeden Fall auch relativ spannend, weil die Fortuna jetzt auswärts in Hannover und dann gegen Dresden spielt. Danach kommen ja dann irgendwie nochmal die Spiele gegen Heidenheim, Darmstadt und Pauli. Zumindest Darmstadt und Pauli sind ja auch noch echt im Aufstiegskampf relativ dick dabei. Der ist ja auch nicht ganz unspannend. Das ist mir irgendwie auch ehrlich gesagt erst heute so richtig klar geworden, als ich mal auf die Tabelle geschaut habe, was da eigentlich. Also ich habe schon sehr lange nicht mehr auf die obere Hälfte der Tabelle wirklich mit Interesse irgendwie geschaut. Das ist ja schon relativ eng und irgendwie wie Schalke da jetzt auf einmal auf Platz 1 gekommen ist, ist mir irgendwie auch nicht so ganz klar gewesen. Das hat mich auch ein bisschen kalt erwischt. Aber ich glaube, dass Darmstadt und Pauli auch nicht so richtig Bock haben, gegen diese Fortuna in ihren letzten beiden Spielen spielen zu müssen. Also ich glaube, wenn man irgendwie sieht, so, oh, okay, spielt man eine Mannschaft mit relativ viel individueller Klasse, die haben jetzt irgendwie das letzte Mal verloren, keine Ahnung, wann das gewesen ist, das ist schon ein Weilchen her, unter einem anderen Trainer auf jeden Fall noch. Ist, glaube ich, kein Wunschgegner, die Fortuna.
Ja, ich habe tatsächlich, apropos lange nicht mehr verloren, mal heute geguckt, wie viele Spiele es noch braucht, bis die längste Serie in der zweiten Liga eingestellt ist. Es sind nur noch 17.
17 ungeschlagene Spiele.
Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Hinrunde im Jahr.
Oh ja.
2011, wo man im Prinzip ungeschlagen bis Weihnachten gekommen ist. Und wenn man dann die aus der vorherigen Saison noch dazu zählt, dann kommt man auf 25.
Ja, das finde ich auch immer so eine Unart, dass man dann immer die Saisons halt irgendwie halt irgendwie quasi addiert. So. Das sind dann irgendwie 2 völlig verschiedene Saisons, 2 völlig verschiedene Kader. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch sehr gut. Das war, glaube ich, irgendwie auch am Ende der Saison in der Lena-Arena irgendwie. Und dann hat man irgendwie dann diesen Schwung irgendwie mitgenommen, um dann halt in der nächsten Saison irgendwie auch aufzusteigen letztendlich. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun für die Fortuna, wenn man wirklich den Vereinsrekord brechen will. Mir persönlich wird es ja irgendwie erstmal reichen, wenn man in dieser Saison nicht mehr verliert. Das ist ja auch irgendwie vielleicht ein ganz schönes Ziel, wenn man das schaffen sollte. Und ja, ich glaube, uns ist allen klar, wie wichtig jetzt die beiden nächsten Spiele sind. Das gegen Hannover natürlich und ja, vor allem das gegen Dresden. Wenn man das gewinnt, ist, glaube ich, völlig egal, wie die restlichen Spiele dieser Saison aussehen. Wenn man da unentschieden spielt, ist es auch schon sehr viel wert. Wenn man da verliert, macht man dann auf einmal die Saison doch irgendwie nochmal heiß. Das sollte man tun, nicht unterlassen. Ja, man könnte sich auf jeden Fall schon ein relativ gutes Polster für dieses Spiel in Dresden erarbeiten, wenn man jetzt am Samstag im Auswärtsspiel gegen Hannover 96 was Zählbares mitnimmt. Und ja, ich glaube, die Chancen stehen ja auf jeden Fall auch gar nicht so besonders schlecht, denn die Fortuna ist gut in Form und die, ja, die Hannoveraner haben jetzt zwar unter der Woche endlich mal wieder gewonnen, 3-1 in Aue, die mittlerweile auf Rang 18 abgerutscht sind, aber ja, die sind auf jeden Fall nicht in der Form, in der die Fortuna ist. Sonst gibt es auch einige Parallelen bei den beiden Mannschaften. Zwei Mannschaften, die trotz eines relativ hohen Personalaufwands, ja, glaube ich, die beiden Mannschaften sind, die am meisten unterperformt haben, wenn man auf die ganze Saison schaut. Beide haben sich vor der Saison einen ambitionierten jungen Trainer aus der vierten Liga geholt, der noch nie auf dem Niveau gearbeitet hat. Die Hannoveraner haben dann letztendlich schon Anfang Dezember die Reißleine gezogen und Zimmermann durch Christoph Dabrowski ersetzt, aus dem eigenen Verein, aus der eigenen U23 hochgezogen. Und er hat es dann erstmal geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren. Aber abgesehen von einer kleinen Serie, die es dann um den Jahreswechsel rum gab, hat es eigentlich nie eine Phase gegeben, wo mal wirklich irgendwie Kontinuität in die Ergebnisse reingekommen ist. Und seitdem ja, schwimmen die Hannoveraner eigentlich stetig so knapp über dem Strich. Immer wenn es mal ein bisschen aufwärts zu gehen scheint, ja, verliert man aber die nächsten beiden Spiele wieder. Und so ist auch die Euphorie rund um Hannover nicht allzu groß, was man auch daran sieht, dass jetzt bei den letzten beiden Heimspielen unter ja, der Vollauslastung der möglichen einmal 9.000 und einmal 14.000 Zuschauer ins Stadion gekommen sind. Also bin ich auch mal gespannt, wie es dann am Samstag in der Schüssel aussehen wird. Viele werden da wahrscheinlich irgendwie auch nicht den Weg finden, auch wenn es ja vielleicht dann gegen die Fortuna doch mal ein paar mehr werden dürften, auch weil ja vielleicht ein paar Düsseldorfer mitreisen werden. Ja, ich finde ganz spannend, wenn man sich so die ganzen Metriken anschaut, dass die Hannoveraner auch eine Mannschaft sind, die einen unglaublich hohen Aufwand betreiben. Die sind immer unter den Top-3-Mannschaften bei der Laufleistung, bei den Sprints, bei den intensiven Läufen. Machen sonst auch eigentlich keine Wunderdinge, sind auch eigentlich eine ziemlich biedere Zweitligamannschaft, haben sich jetzt auf ein 4-2-3-1 festgelegt als System. Auch ein bisschen aus der Not heraus, weil ja, eigentlich keiner der Stürmer im Kader so richtig funktioniert. Man hat ja vor der Saison Marvin Duksch abgegeben und hat es überhaupt nicht geschafft, dessen Tore irgendwie zu ersetzen. Zwischen allen Stürmern, die man eingesetzt hat, das sind insgesamt 6, verteilen sich gerade mal insgesamt 6 Tore. Keiner hat mehr als 2 geschossen. Also wenn Hannover trifft, dann kommt das eigentlich immer eher aus dem Mittelfeld. Und ja, da ist vor allen Dingen Sebastian Kerk zu nennen auf der 10. Den hat man vor der Saison sehr günstig aus Osnabrück geholt. Der spielt eine Riesensaison, der ist der beste Scorer, der ist immer gefährlich, auch aus der Distanz. Und auf wen man unbedingt mal achten sollte, ist auf dem rechten Flügel Maximilian Bayer, ein 19-Jähriger aus Hoffenheim, hat man ausgeliehen. Den wird man mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch in der Bundesliga sehen und U-Nationalspieler, glaube ich, den hat man vielleicht ja auch sogar noch im Hinterkopf, weil er im DFB-Pokal schon 2 Tore gegen die Fortuna gemacht hat, aber vielleicht hat man das ja auch schon in hintere Ecken des Gehirns verdrängt. Auf jeden Fall ist das jemand, auf den man wirklich mal schauen kann, wenn man die Hannoveraner ein bisschen beobachten will. Ja, sonst hat sich da auch nicht viel getan in der Art und Weise, wie Hannover spielt. Da ist viel Konstanz dabei. Man setzt viel drauf, dass man halt vorne Henrik Weidand einsetzt als Schrankspieler quasi, als knapp 2-Meter-Mann mit einer großen Physis, der dann Bälle abprallen lässt. Und ja, das ist gesagt auch das, wofür man ihn vornehmlich einsetzt, weil ja wahnsinnig viele Tore schießen tut er halt eben auch nicht. Und ich glaube, wenn man jetzt auf die Innenverteidigung der Fortuna schaut, wenn man gegen den dann jetzt einen Hoffmann und einen De Vijs stellt, muss einem da auf jeden Fall auch nicht Angst und Bange werden, oder?
Nee, das wäre jetzt auch mein erster Gedanke. Allgemein ist, ich glaube, das könnte man ja quasi so sich durchziehen lassen zu dieser Gegnerbeobachtung. Du hast es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, einfach das, was man bisher gut gemacht hat, weitermachen. Und gegen Rostock hat sich dann ja schon ausgezahlt, weil man das Gegentor nicht kassiert hat und die gute Führung verdaddelt hat, wenn man das einfach weitermacht. Und ich finde halt schon, dass man auch was so eine Entwicklung sieht. Und dann, wenn es ist natürlich schwierig, man weiß halt nicht, wie dieser Kader zusammenbleiben wird. Aber wenn man halt irgendwie gegen ja eine gewisse Variabilität reinbekommt, vielleicht dann doch, fand ich jetzt gegen Rostock, gab es schon Ansätze, dass man was durch die Mitte versucht hat und so weiter. Das halt nutzt auch, für das Tunis nutzt, um so ein bisschen zu schauen, was so gehen kann. Das ist ja doch eigentlich eine feine Sache. Und ja, natürlich ist es rechnerisch noch alles drin und man kann da unten reinrutschen, aber wenn man jetzt gegen Hannover punktet und gegen Dresden punktet, dann ist man, glaube ich, auf einer ganz guten Seite und ist tatsächlich gerade die Spitzenmannschaft in der zweiten Liga. Also einfach weitermachen, eigenes Spiel durchsetzen und den Gegner quasi vor sich hertreiben.
Ja, meine einzige Sorge ist so ein bisschen, dass vielleicht von der Mannschaft ähnlich wie von uns jetzt so ein bisschen nach diesem Wochenende so ganz leicht der Druck abfällt, weil man halt irgendwie weiß, okay, das noch wichtigere Spiel ist irgendwie das gegen Dresden in der Woche und jetzt sind es ja irgendwie schon 8 Punkte, sodass man da vielleicht irgendwie so merklich halt so das halbe Prozent halt irgendwie im Training halt irgendwie nachlässt und im Kopf halt irgendwie vielleicht nachlässt, aber mache ich mir da auch einfach viel zu viel Sorgen wieder.
Also ich mache mir überhaupt gar keine Gedanken, weil auch das Spiel im Pokal, was 3-0 ausgegangen ist, war ja auch nicht so eindeutig. Da sind ja 2 der Tore sind in der Nachspielzeit gefallen. Und außerdem war ich beim Hinspiel gegen Hannover, werde jetzt beim Rückspiel wieder im Stadion sein. Und man kann ja nicht wieder in der 90 plus ersten Minute gefühlt, oder war es 89. Da das 1-1 kassieren. Was ich interessant finde, ist, man war unter Daniel Thun noch nie in Rückstand. Und da würde ich nicht, brauche ich auch nicht, aber wäre auch mal spannend, eigentlich zu wissen, wie die Mannschaft mittlerweile damit umgeht. Aber ich habe wirklich, wenn man die eigenen Stärken auf den Platz bringt, ganz, ganz große Hoffnung, dass man da mindestens 1 Punkt, wenn nicht sogar 3, aus Hannover mitbringt.
Ich habe halt irgendwie das Gefühl, man ist so, also normalerweise in den letzten paar Jahren, so der nächste absolute Rumpelauftritt der Fortuna ist halt nur, also der muss halt irgendwann kommen. So ist so, ne? Und das heißt, der kann jetzt, also ich meine, wir werden jetzt da zu größeren Teilen nach Hannover fahren. Und was könnte es für einen besseren Termin geben, für einen endlich wieder richtig beschissenen, schlechten Rumpeltag mit diversen Fehlern und keinen schönen Spielzügen und so, als morgens um 7 nach Hannover gefahren, 3 Grad Regen und dann mal wieder nach Hause fahren. Also von daher, ich bin überhaupt nicht optimistisch, was dieses Spiel angeht.
Du bist in Rumpelerwartung quasi.
Ne? Ich bin in totaler Rumpelerwartung. Vielleicht fällt Schnee, vielleicht wird es auch noch, noch mal schneien.
Ja. Also ich muss sagen, mir macht es extrem Angst, Tim, was du gerade gesagt hast. Ich hatte das nicht so richtig auf dem Schirm, dass die Fortuna mit Tune noch nie in Rückstand gelegen ist. Also klar, macht irgendwie Sinn, dass es so ist. Also passt irgendwie zu den Spielen, aber so richtig habe ich darüber nicht nachgedacht. Das ist halt so ein bisschen, finde ich, so, als ob man einfach hat einfach die Fortuna unter Tune quasi unter ein Drittel der Realbedingungen noch überhaupt nicht gesehen hat. Also man kann die Sammel das bewerten. Und vor allen Dingen ist ja auch der Spielstil vielleicht irgendwie gar nicht unbedingt derjenige, der besonders gut dafür ist, irgendwie einen Rückstand aufzuholen. Wobei das aber natürlich
ein und unabhängig davon. Also das wird vielleicht in dieser Saison, in diesen 5 Spielen ja nochmal passieren. Und wenn man den ersten Rückstand weggesteckt hat, dann ist da was entstanden. Dann mache ich einen Haken dran.
Vielleicht, ich mache mir keine Sorgen. Ich vertraue Daniel Thun sowohl, was wenn es darum geht, die Spannung in der Mannschaft aufrechtzuerhalten, als auch zu verhindern, dass der Gegner überhaupt, ne, das Tor macht, wenn man selber nicht schon getroffen hat.
Er denkt auch gerade alle an dieses Meme, ne? Von wegen, das Schlauste, um einen Rückstand nicht aufholen zu müssen, ist halt gar nicht erst in Rückstand zu geraten. Genauso macht die Fortuna das. Was ist das? Es ist jetzt wieder sehr viel Internet, Twitter und so.
Okay.
Da reden wir, glaube ich, eh immer schon viel zu viel drüber hier im Podcast. Und gut. Tim macht auf jeden Fall einen Haken hinters Rückstand aufholen der Fortuna unter Tune. Und wir machen einen Haken hinter diese Folge, hinter diese Woche.
Jo.
Wünschen euch eine schöne nächste Woche. Vielleicht fahren ja auch genau wie 75% dieses Podcasts einige von euch nach Hannover. Vielleicht sieht man sich da ja im Schneeregen, den man angekündigt hat.
Ich könnte jetzt schon kotzen anfangen.
Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche hier wieder. Und macht's gut bis dahin.
Ciao.